Willkommen bei Dieter und Genner, einem Podcast über die Auswirkungen der Digitalisierung auf Wirtschaft und Gesellschaft. Heute reden wir über die Chancen, dank der Digitalisierung möglichst gesund zu bleiben. Mein Name ist Cornelia Diethelm, ich bin Expertin für digitale Ethik und Unternehmerin.
Und ich bin Zara Genner, ich bin Digitalexpertin und Organisationsberaterin.
Ja, bevor wir einsteigen in die Diskussion, Sarah, was beschäftigt dich im Moment?
Ja, es ist wieder ein neues Jahr, 2026. Das ist immer wieder auch ein Neuanfang, wo man wieder ein bisschen schaut, was hat man eigentlich für Ziel das Jahr, beruflich wie persönlich. Und was mich jetzt so ein bisschen gegen das Ende vom 25. und auch im 26. recht beschäftigt, ist das Thema Leadership, Führung im KI-Zeitalter und da halt mit all diesen Ausdifferenzierungen von AI-Leadership, das heisst eigentlich Führung übernehmen im KI-Thema, aber eben auch die Frage, wie verändert sich Führung und auch Personalentwicklung im KI-Zeitalter? Ist es wirklich so anders, wie die einen behaupten oder was bleibt eben vielleicht auch gleich? Und ich freue mich auch noch über ein neues Mandat, das ich im Bildungsbereich übernommen habe. Das ist in einer Schulkommission von einer von der innovativsten Kantonsschulen im Land. Und dort ist es natürlich für mich immer wieder spannend, zu schauen, was läuft dort im Bereich Digitalisierung und wie kann man auch moderne Bildung so aufstellen, dass sie für eine Arbeitswelt im digitalen Zeitalter eben gut aufgestellt ist. Und was läuft bei dir so?
Ja, da kann ich gerade bei der Bildung anknüpfen. Ich finde es natürlich auch super, was du da ein neues Mandat und Themen hast. Herzliche Gratulation zu dem. Ich bin im Moment auch gerade so in sein neues Jahr gestartet, schon mit Online-Schulung in Unternehmen, wo es um Aspekte geht von künstlicher Intelligenz, also jetzt eher zum Mitarbeitende sensibilisieren für den verantwortungsvollen Umgang von der generativen KI, also so Tools wie ChatGPT. Das sind meistens Organisationen, die auch so ein bisschen grösser sind und eigene Tools haben, aber auch zum Teil KMUs, die mit einfacheren Tools arbeiten. Und es geht aber zum Teil in einer Schulung auch um eher prädiktive KI, also die eigentlich Vorhersagen macht, die man dann eher einsetzt gegenüber dem Kunden. Dann ja, Shift 2026 ist am Laufen, das macht sehr viel Freude. Da kann ich natürlich immer so ein bisschen ein Thema aufbereiten und mit den Leuten diskutieren und habe noch ein bisschen themenspezifische Sitzungen im Rahmen von meinem Verwaltungsratsmandat. Ja, wir haben Ferienzeit oder Festzeit gut überstanden. Und Gesundheit ist ja immer auch ein riesen Thema im Januar. Darum ist es gut, dass wir heute vielleicht mal ein Gesundheitsthema diskutieren. Und zwar wollen wir ja alle möglichst lang gesund leben. Und um das soll heute gehen. Und als erstes vielleicht an dich die Frage, tust du dich jeden Tag vermessen, um dich noch besser ernähren und mehr bewegen? Oder wie muss ich mir das vorstellen bei dir?
Ja, ich bin tatsächlich nicht der Typ, der sich ständig vermisst. Ich habe auch nach wie vor keine Smartwatch. Das ist ja überraschend, oder? Bei so technologieaffinen Leuten. Ich habe es wirklich gerne noch analog. Trotzdem beobachte ich die Quantified Self-Bewegung natürlich schon sehr lang. Ich habe auch in den USA mit jemandem zusammengeschafft, wo phasenweise so 30 Vermessungsgeräte auf sich gedreht hat, also vor über 10 Jahren. Also da gibt es schon sehr lang sehr vieles und vieles sind natürlich wirklich genauso Körperdaten gewesen. Biomarkers, jemand hat auch eine Schwangerschaft können ermöglichen dank einer guten Vermessung. Also ich finde das durchaus sehr interessant. Aber ich selber habe immer das Gefühl, wenn ich doch meine Schlafdaten noch hätte oder noch irgendwelche Bewegungsdaten, ich weiss nicht, ob das gut wäre für mich, wenn ich das Gefühl hätte, ich habe eh schon schlecht geschlafen und nachher sagt mir mein System, ja, du hast schlecht geschlafen, was bringt mir das? Also darum, ich warte noch, aber ich respektiere alle, die wirklich einen guten Grund haben, sich zu vermessen. Und wie ist es bei dir so? Ich habe dich auch noch nie mit Smartwatch gesehen.
Nein, du, ist wirklich auch nicht so mein Ding. Ich habe jetzt noch über die Festtage irgendwie so eine Apple Fitness App, die schon auf dem Smartphone war, aktiviert. Ich habe sie nie gebraucht. Also irgendwie habe ich gemerkt, nein, ich habe jetzt nicht Lust, dort Sachen reinzufüllen oder irgendwie Übungen zu machen, die drin sind. Es war mir jetzt amerikanisch gewesen. Aber ich glaube, im Moment ist es fast auch so ein Lifestyle. Also es ist sicher eine Nische. Also es gibt ja auch Personen, die haben so einen Ring an. Dann sind wir natürlich auch wieder smart, oder? Weil es Daten aufnimmt, digitale Daten und nachher analysiert. Also, dass man dann die Herzfrequenz oder auch den Sauerstoff im Blut oder den Schrittzähler dass es dort die Sachen analysiert und man immer die Feedback-Funktion hat. Ich weiss ehrlich gesagt auch nicht so genau, was denn die Leute mit dem wirklich machen, weil die Frage ist ja auch von der Verlässlichkeit und tun wir das richtig interpretieren. Also das wäre auch noch interessant, oder? Also macht es einem dann wirklich gesünder oder tut es eine Handlung verändern? Und also Neurotechnologien sind natürlich ein wahnsinnig spannendes Businessfeld. Also da geht es eigentlich darum, dass Hirnströme gemessen werden. Es gibt unter anderem auch so ein Stirnband, das man anlegen kann, wenn man schläft. Und dann tut es eigentlich auch dort ein EEG, Puls, Körperbewegung oder auch die Atmung, verspricht es nachher zu messen. Und gerade bei diesen Technologien ist schon die Frage, können wir als Individuum überhaupt genügend rauslesen und ist das genug verlässlich? Das ist vielleicht ein bisschen Gefahr auch an dem ganzen Lifestyle, der jetzt im Moment läuft.
Das Einzige, was ich gesehen habe, ist, dass Leute wirklich teilweise motivierter sind, sich zu bewegen, oder? Wenn sie sehen, ja, jetzt fehlt nur noch so und so viel, bis das Ringli dann voll wäre zu ihrer Smartwatch. Also, tun sie noch mal ein paar Schritte machen, gehen noch mal raus. Das finde ich eigentlich gut, oder? Oder auch die Leute, die eben zum Beispiel irgendwie ihre Herzfrequenz überwachen, weil sie viele Herzrhythmusstörungen haben oder ein Stressthema, das sie wollen, bewusst in den Griff bekommen und dann ihre Herzfrequenzvariabilität messen, wo, glaube ich, ein guter Indikator ist, um das zu messen. Finde ich eine gute Sache. Was ich manchmal anschaue, sind die Schritte auf dem Smartphone. Das tut sie ja automatisch sowieso zählen in der iPhone-App Health. Und das finde ich amigs noch lustig, gerade wenn ich mit Leuten unterwegs bin oder man hat einen Spaziergang oder eine Wanderung gemacht oder ist durch eine Stadt gelaufen und dann kann man auch zum Beispiel so schätzen, wie viele Schritte haben wir heute gemacht. Und das ist mir dann eigentlich auch interessant, um zu schauen, wie nahe liegt man am wirklichen Wert, den es da aufgezeichnet hat. Man sieht dann auch auf den verschiedenen Handys, obwohl man gleich viel gelaufen ist oder die gleiche Strecke, dass es unterschiedliche Anzahl Schritte anzeigt, unterschiedliche Streckenlänge. Also darum, die Messungen sind auch nur bedingt verlässlich. Aber ich finde es nach wie vor spannend, mit Daten umzugehen, zu hantieren, auch zu schauen, was kann man aus denen herausziehen. Und wo lässt man es vielleicht auch gescheiter sein?
Das mit den Schritten ist eben auch ein guter Punkt. Ich glaube auch, du hast einfach gerne auch ein Feedback, oder? Du willst gerne ein bisschen eine Orientierung haben. Also das hat ja manchmal auch ein bisschen etwas Spielerisches. Wir sind heute in einer Zeit, wo wir eigentlich immer so ein bisschen die Zahlen haben, wo wir uns messen lassen oder wo wir vielleicht einen Verlauf haben. Das hat wirklich auch etwas, was interessant ist. Und selbst unsere Nachbarin, die über 85 ist, hat einen Schrittzähler, schaut das jeden Tag an. Also das ist etwas sehr Etabliertes und was ja da noch lustig ist, dass eigentlich die 10'000, dass das so nicht wissenschaftlich erhärtet ist, oder? Also es ist eigentlich 1964 eine japanische Firma gewesen, Yamasa hat die geheissen, die so einen Schrittzähler auf den Markt gebracht hat und die haben die 10'000 empfohlen. Und das hat nachher sogar die WHO übernommen, das ist durch fast ein Ritterschlag und seither, obwohl es nicht wissenschaftlich ist, hat sich es gehalten. Aber man sieht auch immer wieder, dass es dann gleich auch so ein bisschen in die Richtung geht. Also, dass man sagt, ja, es kann auch weniger sein, es kommt auf die Person drauf an. Aber man muss immer wissen, eben die 10'000, das ist einfach ein Anker, der sich gesetzt hat. Aber es basiert nicht auf einer Wissenschaft. Aber es ist sicher etwas, das einfach ist. Und man sagt ja auch immer, Bewegung ist etwas vom Allerwichtigsten für unseren Körper, dass man uns wirklich viel, viel mehr bewegt. Und ich persönlich habe genau dort wahrscheinlich das grösste Defizit.
Ja, das ist lustig, das mit diesen 10'000 Schritten. Ich kenne die Geschichte, die du gerade erzählt hast. Ich habe das auch uninteressant gefunden, zu merken, wie man da eigentlich so einer Werbekampagne aufgesessen ist. Und trotzdem, wenn es eben die Leute motiviert, warum nicht, dann sie 10'000 Schritte machen und das zum Ziel haben, ist es sicher besser als gar keinen Schritt machen. Und insofern habe ich nichts dagegen. Ich kenne noch einen anderen Begriff, der in diesem Zusammenhang spannend ist und der heisst Omnimetrie. Und das ist ein Begriff von einem Herr Gunter Dück, der sehr ein amüsanter Technikexperte ist. Und er hat Omnimetrie so definiert, dass es eigentlich die Allgegenwart ist von der automatisierten Messbarkeit und sogar die Sucht oder die Notwendigkeit, alles zu messen. Und ich finde, das passt auch so ein bisschen zu unserem Zeitalter. Wir haben jetzt so viele so Geräte, die wir mit uns führen, die Sensoren haben, die alles Mögliche können aufzeichnen. Aber ein bisschen das Problem, das ich gesehen habe mit dem, ist, dass wir vielleicht gar nicht unbedingt das messen, was uns wichtig wäre, sondern dass wir das messen, was leicht zu messen ist. Und das ist eigentlich mein Hauptpunkt in dieser ganzen Debatte immer. Auch wenn ich mit Kunden und Kundinnen zu tun habe oder wo in Firmen Daten haben über ihre Mitarbeitenden oder über ihre Kundschaft oder über ihre Social-Media-Kanäle, wo man leichter Daten hat als über andere Kommunikationskanäle, dann frage ich immer, messen ihr wirklich das, was euch wichtig ist? Oder tünt ihr dem viel Wert zuweisen, wo leicht messbar ist? Überlegt euch mal, wie ihr die Daten überhaupt einordnen wollt. Und so ist es für mich auch in dem Gesundheitsbereich ein bisschen.
Das ist ein ganz guter Punkt, weil das sind nämlich sehr anspruchsvolle Messungen, die man hier eigentlich verspricht zu machen. Und es gibt ja auch immer wieder Kritik, dass es eben gar nicht so genau ist, weil dann vielleicht irgendwie ein Stirnband, das man in der Nacht hat, gar nicht so gut auf der Haut liegt und in dem Sinn auch an Qualität einbüßt. Und da sind wir vielleicht auch ein bisschen bei dem Thema, was gibt es für Alternativen? Weil ich habe manchmal ein bisschen das Gefühl, es gibt einfachere Alternativen, die auch sehr wirkungsvoll sind. Also zum Beispiel so das Gamification, dass du manchmal eine App hast, die dir einfach zum Beispiel zeigt, wenn du aufhörst rauchen oder zum Beispiel auch aufhörst Alkohol trinken, dass du einfach siehst, was ist dein gesundheitlicher Fortschritt? Also wie viel geringer ist jetzt das Risiko, zum Beispiel an Lungenkrebs zu sterben oder wie viel besser geht es jetzt deinem Herz? Also das sind Apps, die ich jetzt auch in meinem Umfeld merke, dass die wahnsinnig gut laufen. Einfach, dass du die Rückmeldungen bekommst und merkst, hey, es lohnt sich, dass du das machst und du kommst dann irgendwie auch einen Bergkristall über und sonstige Abzeichen. Also etwas sehr Einfaches, wo aber etwas in uns anspricht, wo sehr motivierend ist, eine Verhaltensänderung vorzunehmen, wo auf Gesundheit einzahlt. Und etwas anderes sind vielleicht auch Online-Checks. Also es gibt eigentlich ganz viele unabhängige Organisationen, wie zum Beispiel die Schweizerische Herzstiftung oder die Rheuma-Liga, die sehr einfache Online-Checks haben, die man machen kann, wo man probiert, sich selber einzuschätzen, wo du auch eigentlich eine gute Rückmeldung bekommst, wo du nachher sagst, ja mal, das stimmt, da könnte ich jetzt mich verbessern und das ist vielleicht noch nicht so gut. Und ich habe letztens eine gemacht, wo ich dann auch sehr viel gelernt habe, also zum Beispiel über Calcium, den Calciumrechner von der Rheuma-Liga. Da kannst du schauen, bei verschiedenen Nahrungsmitteln, wie viel isst du von diesen Sachen oder was trinkst du. Und dann hast du nach einer Auswertung, kommst du eben auf deinen Bedarf oder ist das drunter? Und wenn du den Check ausfüllst, dann merkst du zum Beispiel, dass nur schon, ob du Leitungswasser trinkst oder ob du das Mineralwasser trinkst und welches, was du trinkst, dass du einen riesen Unterschied hast, was den Calciumgehalt angeht. Und ich glaube, das sind manchmal auch sehr niederschwellige Möglichkeiten, die dir helfen, dich zu optimieren, ohne dass du in totale Details hinein musst gehen, sondern einfach basierend auf deiner Selbsteinschätzung.
Ja, das ist spannend, die Online-Checks, das muss ich mal ausprobieren. Da kann ich mir nachher noch Links geben oder vielleicht tun wir sie ja sogar in die Shownotes rein. Das, was du vorher gesagt hast mit den Apps, die zum Beispiel dann aufzeigen, wie viel Vorteil das man hat, wenn man nicht mehr raucht oder weniger Alkohol trinkt, wie gewisse gesundheitliche Aspekte sich verbessern, da ist mir in den Sinn gekommen, dass es schon lange so Zeller gibt, wo das Geld auch ausrechnet. Da wo auch verschiedene Leute sehr motiviert hat, nicht wieder anfangen mit Rauchen. Oder mit jedem Tag, wo du nicht rauchst, dann immer gezählt hat, wie viel Ziggis und Geld man eingespart hat und wie viel Ferien man inzwischen kann machen nach ein paar Jahren. Das habe ich auch noch interessant gefunden. Das ist eigentlich sehr simpel und trotzdem hilft dann die Hochrechnung vielleicht auch, um da nicht wieder anfangen.
Ja, und ich glaube, die Sachen, die digital sind, die helfen zu vermessen oder einem einzuschätzen, die haben halt schon den Vorteil, dass man selber machen kann, also quasi rund um die Uhr. Und es kann vielleicht auch mal ein Thema sein, wo man sich vielleicht ein bisschen geniert. Also dann kann man das eigentlich auch anonym machen. Und dort empfehle ich vielleicht auch, wenn man online etwas suchen oder recherchieren, das ein bisschen sensibel ist, dass man dort vielleicht auch schaut, dass man den Inkognito-Modus einschaltet. Der ist oben rechts. Der hat eigentlich jeder Browser und dann wird das Fenster ein bisschen dunkel und dann wird es einfach weniger aufgezeichnet. Also das ist vielleicht gerade bei Gesundheitsthemen noch wichtig, zum Beispiel auch auf YouTube. Oder auch dort gibt es eigentlich ganz viele gute, lässige Videos. Also zum Beispiel Brustkrebs ist auch etwas sehr, sehr Wichtiges. Oder? Da kann man zum Beispiel vielleicht auch ein Video anschauen, wie kann man Brust abtasten, sodass man vielleicht eben etwas, wo nicht dorthin gehört, frühzeitig erkennt. Also gerade auch YouTube wird sehr häufig unterschätzt, aus meiner Sicht, was es dort für einen Fundus an sehr guten Informationen gibt.
Natürlich, wie immer, oder? Das ist gerade im Bereich Gesundheit Quellen sehr wichtig zum Anschauen. Oder wer sind die Absender? Haben die irgendein Interesse daran, einem etwas zu verkaufen oder etwas aufzubauschen oder auch im Gegenteil oder etwas klein zu reden? Das, denke ich, ist natürlich auch bei YouTube dann sehr wichtig, dass man dort auf seriöse Quellen geht. Und gerade eben, wenn man das Gefühl hat, man will nachher nicht verfolgt werden, digital von irgendwelchen Spuren, die man hinterlassen hat und nachher Werbungen bekommen oder irgendwelche Datenbanken landen, die man nicht möchte. Dort ist, wie du sagst, Inkognito-Modus vom Standardbrowser eine Möglichkeit. Ich selber verwende dort manchmal sogar einen anderen Browser, zum Beispiel den Brave-Browser und dann vielleicht auch DuckDuckGo statt Google, wo ja inzwischen als Suchmaschine auch recht gut mitheben kann und nicht mittrackt. Und so versuche ich auch so gewisse Anfragen, wo ich jetzt nicht möchte in meinem Suchprofil drin haben von Google, dann eigentlich so zu vermeiden.
Ja, das ist eine ganz gute Sache. Also ich nutze immer DuckDuckGo und bin auch sehr, sehr zufrieden. Ich freue mich jeden Morgen ab dieser Ente. Seit mehreren Jahren kann ich sehr empfehlen. Und Brave, wie du sagst, ist natürlich auch sehr, sehr gut, was Privatsphäre angeht. Und ich glaube, generell sind wir natürlich auch ein bisschen in einer Zeit, wo man selber Verantwortung übernehmen will. Und das führt vielleicht auch ein bisschen dazu, dass viele Organisationen auch sehr viele Tipps zur Verfügung stellen, wo man ja selber merkt, ah ja, das kann ich machen. Ich kann mich da mehr bewegen. Und Bewegung, habe ich am Anfang gesagt, ist bei mir ein Defizit. Und da merke ich auch, dass so in ein Fitnesscenter jetzt für mich nicht würde passen. Das wäre mir zu weit weg und das wäre mir auch zeitlich zu anstrengend, mich müssen auf das einzulassen. Aber mit so Video, also dass man dann ein Videoprogramm hat, wo man verschiedene Möglichkeiten hat, einzelne Personen oder Programme auszuwählen und das zu der Zeit machen, wo man möchte, das funktioniert jetzt bei mir super. Also das ist für mich die perfekte Alternative zu einem klassischen Fitnesscenter.
Ich sehe dich vor meinem inneren Auge so als Jane Fonda mit farbigen Leggings und dem Stirnband.
Genau so sieht das aus, Sarah. Genau so.
Ja, das wäre jetzt für mich tatsächlich nicht so ein Ding. Ich bin heute schon im Fitness gewesen, das hilft mir. Aber ich habe eben dort dann zum Beispiel keine Smartwatch an und das zeichnet meine Bewegung dann nicht auf, oder? Und darum tut es mir amigs dann halt auch, die ganzen Bewegungsdaten sind bei mir dann auch verzerrt. Aber ich höre halt dann während Fitness-Training zum Beispiel Podcasts, also natürlich nicht uns, aber andere. Und das ist zum Beispiel auch sehr ein guter Moment, um das zu machen.
Du, wie siehst du das? Wenn wir jetzt so Apps nutzen, dann tut ja das dort sehr viele Sachen aufzeichnen. Wenn du so eine hättest, also eine Smartwatch, und dort werden sehr viele Daten aufgezeichnet, würdest du solche Gesundheitsdaten von dir spenden?
Ich habe mir das auch schon überlegt, weil ich glaube, es ist sogar meine eigene Krankenkasse, die das ermöglicht, dass man dann eigentlich eine reduzierte Prämie hat, oder? Wenn man sozusagen kann, anhand von Daten aufzeigen, dass man etwas macht für die eigene Gesundheit. Aber ich habe das noch nie gemacht und ich weiß auch nicht, ob ich es würde machen, weil ich habe dort schon gewisse ethische Bedenken in dem Ganzen inne. Weil wir haben ja ein Krankenkassensystem, das auf dem Solidaritätsprinzip beruht, wo eigentlich sollte nicht diskriminierend Prämien vergeben. Und nicht dann, wenn man irgendwie super gut sich bewegt, dann noch irgendwie günstiger rüberkommen, wie die vielleicht aus irgendeinem anderen Grund sich gar nicht bewegen können, dann eigentlich noch bestrafen tut. Darum finde ich das schon relativ heikel. Also ich habe da noch keine abschliessende Meinung, aber ich sehe das durchaus ein bisschen kritisch. Wie siehst du das?
Ich habe mir auch noch nicht ganz meine Meinung gemacht. Ich höre auch mit den Argumenten, aber wie du sagst, auch eher von wirtschaftlichen Kreisen. Und interessanterweise tun sie es mit Solidarität in Verbindung bringen, was natürlich auch ein bisschen kritisch ist, also dass dann da auch ein Druck kann entstehen. Bisher, das ist dann eigentlich von dir gefordert, dass man das teilt, weil das ist solidarisch. Aber die Frage ist natürlich immer, wem kommt das genau zu gut? Oder wie kann man aufschliessen, dass das so im Nachteil ist? Weil Gesundheit ist halt nicht einfach so eine direkte Ursachwirkung, oder? Also da hängen so viel dran und da bleibt wahrscheinlich schon ein gewisses Misstrauen, ob das zum eigenen Nachteil ist. Und darum ist auch bei Umfragen eigentlich sehr häufig so, dass man für wissenschaftliche Zwecke bereit wäre, aber es kommt dann auch immer ein bisschen darauf an, für eine spezifische Krankheit oder eine seltene Krankheit vielleicht zu identifizieren, besser zu identifizieren. Aber wenn es um kommerzielle Interessen geht, Pharma, Medikamente, Krankenkassen, dass dort durchaus sehr viel Vorbehalte rum sind. Und eben auch der Druck, der natürlich zunehmen kann, oder? Also, dass wir nicht einfach freiwillig können, nur reflektieren, wo kann ich gesünder leben und mir das wichtig ist, sondern dass dann sogar so ein Druck kann entstehen, dass man sagt, ja, verdient die Sachen bist du selber geschuld. Und dort kann dann natürlich auch die Solidarität relativ schnell kehren, dass man sagt, ja, ich will gar nicht solidarisch sein, der ist selber geschuld. Also von dem her, glaube ich, das ist eine Diskussion, die in nächster Zeit wahrscheinlich noch vermehrt wird kommen, weil es eben natürlich auch bewusst so ein bisschen im öffentlichen Raum gestreut und diskutiert werden soll.
Genau, also im Bereich Wissenschaft und natürlich Früherkennung von Krankheiten ist es nochmal etwas ganz anderes. Aber wenn es einfach darum geht, den einen Rabatt geben für Krankenkassenprämien oder eben mehr Daten für Pharmafirmen, weiss ich ehrlich gesagt nicht. Das müssen wir wirklich sehr genau können steuern. Insofern wird das sicher noch eine längere ethische Diskussion.
Dann vielleicht kommen wir schon so ein bisschen gegen den Schluss, Sarah. Hast du vielleicht noch ein paar Tipps für unsere Hörerinnen und Hörer?
Ja, ich glaube einfach in dem ganzen Daten- und Gesundheits- und Vermessungsthema ist es mir recht wichtig, dass wir uns nicht einfach nur noch auf Vermessungen würden verlassen. Ich finde es toll, wenn man das kann unterstützend nutzen. Aber am Schluss muss man sich doch auch selber immer noch können spüren, auch ohne Daten. Und das ist zentral. Ich habe von einem Arzt und Wissenschaftsjournalist von der Süddeutschen Zeitung mal den Ausdruck gelernt von Befund und Befindlichkeit. Das heisst, das ist immer ein riesen Unterschied, oder? Wenn Ärzte und Ärztinnen einen Befund machen, bedeutet es noch lange nicht, dass Befindlichkeit von der Patientin oder dem Patient genau so ist wie der Befund. Das kann sehr weit auseinander liegen. Und ich denke, das zeigt eben auch, dass Daten das eine sind und die Interpretation und das Gefühl im Körper oder auch das psychische Wohlbefinden nochmal etwas anderes. Und dort brauchen wir zu den Daten unbedingt das eigene Gespür. Was ist dein Tipp?
Da kann ich gut anknüpfen. Ich glaube auch, dass das ganz wichtig ist, auf sich selber zu hören, schauen, was ist mir wichtig und was tut mir gut, weil wir sind alle sehr unterschiedlich unterwegs. Es gibt unterschiedliche Gründe, warum man vielleicht auch etwas macht, was ein bisschen ungesund ist oder warum man vielleicht ein bisschen weniger macht, als man möchte, also dass man sich da auch nicht einen unnötigen Stress macht. Ich glaube, es hat auch mit Lebensphasen zum Teil zu tun, mit Prioritäten. Und generell ist ja nicht nur natürlich eben Bewegung und Ernährung wichtig, sondern ergänzend dazu auch die sozialen Kontakte oder dass wir eine positive Lebenseinstellung haben. Und das findet ja primär außerhalb vom Digitalen statt. Und wer sich generell für das Thema Gesundheit interessiert, da läuft im Stapferhaus eine ganz tolle Ausstellung und ist verlängert worden, dauert noch bis Mitte 2026. Ja, herzlichen Dank, Sarah, fürs Gespräch. Herzlichen Dank euch, unseren Hörerinnen und Hörern. Wir hoffen, ihr seid weiterhin gesund unterwegs und freut uns, wenn ihr in 14 Tagen wieder dabei seid. Tschüss zusammen.